Hallo zusammen, ich bin Lukas Frenkert und bin heute hier zu Gast beim Studio Blau-Gelb. Und ja, heute sprechen wir über meine bisherige Karriere, über das vergangene Wochenende und grundsätzlich auch ja, über mein erstes halbes Jahr hier bei Eintracht Braunschweig.
Alle haben am Wochenende über ihn gesprochen. Wir sprechen mit ihm. Es ist bei uns die Machete aus Münster, Lukas Frenkert, der Rotsünder des Wochenendes. Es ist Dienstag. Bui. Genau, Tobi, buhin erstmal aus. Nee, erstmal sagen wir natürlich herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und ja, mal gucken, was ihr so vorbereitet habt.
Wir haben noch nie irgendwas vorbereitet.
Jetzt hast du wieder das Erfolgsgeheimnis dieses Podcasts gedroppt.
Ja, haben wir schon ungefähr 700 Mal.
Ja, aber irgendwer hört es immer zum ersten
Mal. Ah, stimmt.
Gar kein Problem. Lukas, du bist hier. Jetzt müssen wir einmal vorab klären. Lukas, Frankie, Frank, was soll man sagen?
Ja, also meine Eltern nennen mich Lukas. Alle anderen eigentlich Frank oder Frankie. In der Mannschaft hat sich Frankie etabliert. Mhm. Insofern, also ihr dürft es euch natürlich aussuchen, aber ich glaube, wenn auf dem Fußballfeld jemand Lukas sagt, ich glaube, da reagiere ich gar nicht. Deshalb könnt ihr gerne Frankie sagen.
Hast du einen zweiten Namen?
Nee.
Dann nehmen wir Frankie.
Also Frankie ist gut.
Gut, nehmen wir Frankie. Ja. Du standest am Sonntag unrühmlich im Mittelpunkt. Konntest jetzt aus unserer Sicht gar nicht so sehr dafür, dass du vom Platz geflogen bist. Aber lass uns doch die Szene, wo wir jetzt gerade hier mal so schön beisammensitzen, noch einmal durchgehen. Nimm uns mal mit in die Situation. Ich glaube, 43. Minute, gegnerische Stürmer legt den Ball ein Stück zu weit vor und du entscheidest.
Ja, genau. Turbulente Szene, sehr schnell, wo man eine Entscheidung treffen muss. Also man hat ja nicht viel Zeit dann in der Situation irgendwie zu überlegen, was mache ich jetzt, sondern es ist dann ja auch immer ein bisschen Intuition. Genau, wie du schon angesprochen hast, also er legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor oder deutlich zu weit vor und ich denke, ich komme dran und ich sag mal, in 9 von 10 Fällen geht es auch gut und das ist dann auch irgendwie eine Aktion, wo man weiß nicht, die Mannschaft auch so ein bisschen mit anheizt, das Stadion mitnimmt, wo man eine positive Atmosphäre wieder mitschafft. Und sowas mag ich sehr. Und dementsprechend habe ich mich dann auch in der Hinsicht dazu entschieden, runterzugehen. Es ist dann, wie gesagt, eine Entscheidung, die in Millisekunden irgendwie vonstatten geht. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch deshalb runtergegangen, weil ich auch das Gefühl hatte oder eigentlich wusste, hinter mir sind noch zwei mit Patrick Kor und Ehlers. Und ja, dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, ein großes Risiko einzugehen in der Situation, zumal ich ihm ja auch, glaube ich, mit dem Bein, also wo ich die Grätsche, sag ich mal, mit angehe, gar nicht treffe, sondern er danach auf mein Bein steigt, was sozusagen nachzieht, was halt einfach ja am Körper dran ist, was ich in dem Moment nicht abnehmen kann. Und ja, dementsprechend natürlich sehr, sehr bitter gelaufen und ein Stück weit natürlich auch immer noch enttäuscht, dass es so ist. Aber ja, gleichzeitig muss ich auch sagen, haben wir es gut angenommen danach. Und würde sagen, dass wir das jetzt besser verkraftet haben als andere Rückschläge, die wir schon in der Saison erlitten haben und danach eine bessere Reaktion gezeigt haben.
Was hast du denn gedacht, als er auf einmal die rote Karte zückt?
Ja, ich muss sagen, dass der Schiedsrichter das in dem Moment entscheidet, das weiß nicht, das ist jetzt so durch die letzten Jahre mit dem VAR und so, ist es nicht so, dass man dann total geschockt ist, weil man ja denkt, okay, ist wieder alles nochmal überprüft. Mhm. Dementsprechend war ich mir auch sehr sicher, dass es nochmal gecheckt wird und dann auch zugunsten von uns entschieden wird und ja, daraus eine gelbe gemacht wird, weil in der Mitte, wie gesagt, noch zwei waren. Ich glaube, im Vorfeld war noch ein Foulspiel an Erencan Yadimci. Kurz vorher das Foulspiel an Patrick Kor in der Mitte, der sonst auch noch hätte eingreifen können. Und es war jetzt auch, wie gesagt, nicht so, dass ich ihn mit dem Bein getroffen habe, mit dem ich zur Grätsche gehe. Insofern war ich mir irgendwie schon innerlich sicher, dass das Ganze zurückgenommen wird. Umso enttäuschender war es dann, als es dann nicht so war. Und ja, dementsprechend waren jetzt die letzten 1-2 Tage für mich auch unschön. Mhm. Aber es hat gut getan, dass wirklich alle auf meiner Seite waren. So und mir viel Zuspruch haben zukommen lassen. Und ja, ich versuche es jetzt gerade zu akzeptieren, aber natürlich sehr bitter gelaufen.
Wie oft hast du dir die Szene noch angeguckt danach?
sehr oft, wahrscheinlich auch einen Ticken zu oft. ja, nee, also natürlich, man versucht dann irgendwie alles im Nachgang zu reflektieren und man stellt sich natürlich auch die Frage, okay, hätte ich jetzt vielleicht was anders machen können? Klar, man kann darüber streiten, ob ich da runter muss, vielleicht gewinne ich das Laufduell auch einfach, aber ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist eine Entscheidung, die passiert in Millisekunden und ich glaube, ja, solche Momente gehören zum Leben eines Verteidigers dazu und ja, es ist dann halt so, dass man, dass es sowas dann auch mal schief gehen kann. Aber ja, es geht mir auch eher um den Fakt, dass es halt einfach für mich keine rote Karte ist und dadurch eben, dass ja, die Folgen für mich jetzt im Nachgang, also mit einer Sperre, mit der nach einer roten Karte ja zu rechnen ist, dass die einfach zu groß sind, die Folgen. Und das stört mich halt an der Sache.
Ja, du hast es gerade schon angerissen. Es gab ja zwei Szenen davor, wo man vielleicht auch mal hätte hingucken können. Erincan Yadimci wird vorne umgerissen. Patrick Nkoa ist in der Mitte und hätte theoretisch noch eingreifen können, wenn ihm der Kieler nicht in die Hacken rennt und ihn deshalb aus dem Spiel nimmt. Da steigt ja dann irgendwie das Unverständnis dafür, oder? Dass man sich das auch nicht nochmal anschaut.
Ja, genau. Also, wie gesagt, deshalb habe ich mich halt auch gewundert, und ich hätte, wie gesagt, auch nicht damit gerechnet. Ich verstehe auch, dass die Schiedsrichter einen total schwierigen Job haben. Es geht alles auch total schnell auf dem Feld und vielleicht kann man auch nicht alles sehen. Aber ja, genau dafür haben wir ja eigentlich die Hilfestellung mit dem VAR. Aber ja, letztlich bleibt mir jetzt im Nachgang natürlich auch nichts übrig, als es zu akzeptieren und ja, das Beste daraus zu machen, weil es ist jetzt passiert und ich kann jetzt letztlich nichts mehr daran ändern. Und ja, ich versuche jetzt natürlich trotzdem meine Lehren irgendwie draus zu ziehen und weiterzumachen, so schnell es geht, weiterzumachen, das Ganze abzuhaken, auch wenn es mich nach wie vor ärgert. Ja, weil ich das natürlich auch jetzt nicht ganz fair irgendwie empfinde. Aber es ist jetzt so und genau, wie gesagt, jetzt abhaken und weitermachen.
Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie die Sperre ausfallen wird. Du weißt es noch nicht. Es ist jetzt Dienstagmittag, irgendwie wahrscheinlich im Laufe des Tages kommt das Ding. Aber wir gehen mal zumindest davon aus, dass du in Dresden nicht dabei sein wirst am Freitag, vielleicht danach wieder gegen Schalke. Du hast auch gesagt, es gab viel Zuspruch für die Sache. Wir haben auch Free Frankie gemacht über Studio Blau-Gelb. Meinst du, das hat was gebracht?
Ja, mal gucken. Schön wär's. Nein, das, wie gesagt, das hat mir richtig Energie und Kraft gegeben, dass ich wirklich so viel Zuspruch bekommen habe. Viele Nachrichten bekommen, positiv. Genau, eure Kampagne, das fand ich auch total cool. Nein, einfach, dass der ganze Verein, alle Mitspieler ja, und die Fans so hinter mir stehen, das hat mir natürlich viel Energie und Kraft gegeben und ja, deshalb kann ich jetzt auch den Blick schon ein bisschen positiver nach vorne richten.
Hast du noch im Nachgang mitbekommen, was Benny Kessel gemacht hat in der Halbzeit?
Nee, habe ich nicht.
Der ist noch kurz vor der Halbzeit runtergelaufen zum Spielfeld und hat sich den Schiedsrichter dann nochmal gegriffen, als der zur Pause
ging. Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ich glaube, er hat ihm, ich habe das neulich schon mal gesagt, keinen schönen zweiten Advent gewünscht. Also es sah nach einer etwas intensiveren Interaktion aus.
Okay, ja. Und,
allerdings eine sehr einseitige.
Ah, okay.
Aber sowas ist ja auch cool als Spieler, oder? Wenn man merkt auch, also du hast gerade gesagt, viel Zuspruch bekommen, aber auch wenn man merkt, dass im Verein, dass da die Verantwortlichen und so dann einem Backup geben. Oder?
Ja, es ist einfach grundsätzlich schön, wenn man so unterstützt wird in allen Lagen. Und es war jetzt mein erster Platzverweis und wie gesagt, jetzt auch nicht unbedingt der unumstrittenste. und dann ist es natürlich einfach schön, wenn genau sowohl Verantwortliche als auch Mitspieler und die Öffentlichkeit, alle einfach, die zum Verein gehören, da einfach hinter einem stehen und natürlich gibt einem das dann viel, auch viel Kraft und Energie. Und ja, aber dass natürlich so Emotionen und so zum Sport irgendwie auch dazugehören und zum Fußball, das ist wahrscheinlich auch normal. Aber genau, also das, was du jetzt gerade beschreibst, das habe ich jetzt so explizit nicht mitbekommen. Deshalb kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Mhm. Aber klar, also die grundsätzliche Unterstützung, die ist super.
Hast du denn das Gefühl, dass aus dieser ganzen Geschichte auch so eine Art Wagenburg-Mentalität, so ein jetzt erst recht entstehen kann innerhalb des Teams, des Clubs, vielleicht auch des Umfelds, dass man sich schon jetzt über die ganze Saison auch so ein Stück weit, ja, auch strittigen Schiedsrichterentscheidungen gegenüber sieht und dass dann so eine Mentalität daraus erwachsen kann?
Ja, die ganze Saison eigentlich, oder in der ganzen Saison, ich musste mir schon viele Rückschläge erleiden. Das ist gar nicht nur auf Sperren bezogen. Also natürlich hatten wir auch da viel Pech jetzt mit den roten Karten. Aber wir hatten auch viele Rückschläge mit Verletzungen. Angefangen bei Freddy Jäckel direkt am Anfang. Und ja, jetzt irgendwie bei Lino aufgehört. Und zwischendurch war ich dann auch noch mal verletzt. Und also wir hatten da einfach, mussten schon ganz viel einstecken und unter der Woche auch dann natürlich viel improvisieren und umstellen, weil nicht immer alle zur Verfügung standen. Und ich glaube, sowas schweißt die Mannschaft schon in einem gewissen Grade zusammen, weil wir letztlich wir haben ja nur uns, um die Spiele zu gewinnen, sag ich mal, um die Spiele zu bestreiten. Und ich glaube, dementsprechend tut es auch sehr gut, wenn der Mannschaftszusammenhalt dann daran wächst. Und letztlich, glaube ich, haben wir in der Hinsicht auch schon einen positiven Prozess zu verzeichnen, weil, das habe ich am Anfang schon angesprochen, ich glaube, dass wir jetzt schon besser umgehen mit diesen Rückschlägen, als es noch am Anfang der Saison war. Und das kann schon damit zu tun haben, dass du, dass das mit der, wie du angesprochen hast, jetzt erst recht Mentalität so einhergeht. Ja, und dass wir daran einfach alle gewachsen sind.
Im Herbst konnte die Mannschaft es nicht verkraften, dass du auch nicht gefehlt hast. Da gab es defensiv zu viele Löcher zu stopfen. Glaubst du denn offensichtlich, dass ihr jetzt auch ein Stück weiter seid, einen Schritt weiter seid mannschaftlich, um auch deinen Ausfall jetzt verkompensieren zu können für die letzten beiden Spiele?
Ja, ich glaube, grundsätzlich haben wir einen Kader, der mit jedem Spieler dazu in der Lage ist, Spiele zu gewinnen und dass wir jeden Ausfall kompensieren können und auch müssen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Klar, jetzt hatten wir in der Phase, die du gerade angesprochen hast, wo ich weg war, das tat natürlich weh, dass ich da irgendwie nicht helfen konnte und dass wir da irgendwie eine schwierige Phase hatten. Aber ich, klar, also in der Öffentlichkeit wird es öfter auch mal dann gesagt, dass es auch mit mir irgendwie zusammenhing. Aber ich würde auch sagen, dass es immer eine Mannschaftsleistung ist, auch jetzt in den Spielen, wo es gut lief in den letzten drei Wochen. Das ist immer eine Mannschaftsleistung, sowohl defensiv als auch offensiv. Und deshalb glaube ich, dass wir jeden Ausfall kompensieren können und es natürlich auch müssen.
Mhm. Aber ist aber schon klar, dass er der Anti-Frenkert ist, ne? Du hast mit dir, ich habe 10 von 13 Punkten, da warst du dabei. Mhm. Leo hat noch nicht so viele Siege mitgemacht diese Saison.
Wir haben nur einen.
Nee. Okay.
Beruflich zumindest, als er beruflich
so,
dabei
war. Deshalb Anti-Frenkert, okay, verstehe. Mhm.
Aber trotzdem ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass einfach statistisch 70% eurer Punkte entstanden sind, als du auf dem Feld standest. Und als du nicht da warst, halt kaum etwas. Also so eine Art Frenker-Defekt gibt es schon.
Ja, ist natürlich schwer zu beurteilen als Spieler selbst. Ich kann immer nur sagen, dass ich immer alles gebe für den Verein und für unser Team und mein Herz komplett auf den Platz lasse. Und ja, natürlich auch versuche, die Jungs zu pushen. Ich habe das auch in der Phase versucht, in der ich nicht da war. Aber natürlich hat man dann natürlich einen begrenzten Einfluss. Mhm. Ja, dementsprechend, ich gebe immer Vollgas und ist natürlich schön, wenn da dann auch Positives bei rauskommt. Aber ich glaube schon, dass wir mit jedem Spieler dazu in der Lage sind, wie gesagt, Spiele zu gewinnen.
Aber hattest du, also jetzt, wir haben da schon drüber gesprochen, ihr musstet oft puzzeln, gerade auch hinten. Ich meine, bei den Innenverteidigern habt ihr das Platzverweis-Bingo schon fast komplett. Kevin Ehlers, der Angeber, hat sogar schon zwei. jetzt die vergangenen Spiele, habt ihr mal in derselben Konstellation spielen können? Du, Patrick Nkoa, Kevin Ehlers. Man hatte das Gefühl, dass das schon deutlich stabiler wurde. Hattest du das schon das Gefühl, dass da jetzt durch den Rhythmus, den ihr hattest, so ein kleines Bollwerk schon entsteht und so eine Dreierkette, die sich festspielt?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass dieses regelmäßige Miteinander spielen, das tut grundsätzlich gut. Man lernt sich natürlich auf dem Feld im Training auf die eine Art kennen, aber im Spiel ist es nochmal was anderes. Und wenn man natürlich mehrere Spiele gemeinsam bestreitet, dann wächst man auch innerhalb der Kette natürlich nochmal zusammen. Und ich glaube schon, dass wir uns da immer besser verstehen und auch jetzt gerade in den letzten Wochen wahrscheinlich da gute Leistung bringen konnten und sicher hinten standen. Aber ich glaube, dass ja jeder Spieler im Training, der auf dieser Position spielt, das gut macht. Und ich sag mal auch jetzt zum Beispiel, wenn Luis Bräunig eingewechselt wurde, hat es auch immer super gemacht. Insofern, ja, würde ich schon sagen, dass wir da einfach insgesamt defensiv eine positive Entwicklung haben. Und dementsprechend, kann man natürlich sagen, dass jetzt die letzten Wochen auch in der Hinsicht zusammengeschweißt haben und wir uns da super weiterentwickelt haben. Aber das würde ich nicht nur auf uns drei beziehen, sondern auf alle, die defensiv gearbeitet haben. Und das ist die ganze Mannschaft und auch alle, die reingekommen sind.
Lass uns mal zwei Schritte zurückgehen in den Mai, Juni dieses Jahres. Eintracht Braunschweig stand noch ohne Trainer da. Man wusste nach dem Aus von Daniel Scherning nicht, wer der neue Mann an der Seitenlinie wird, und auf einmal kommt die Meldung, Lukas Frenkert kommt aus Münster nach Braunschweig, und wir haben uns gefragt, hä?
Was ist los mit dem, haben wir gedacht.
Wie kommt der nach Braunschweig, ohne zu wissen, wer der Trainer wird? Jetzt könntest du es uns beantworten.
Ja, ich muss sagen, ich hatte einfach ein super Gefühl bei der Sache. Ich wollte meinen nächsten Schritt gehen und habe da die Eintracht als passende Station empfunden. Ich hatte super Gespräche mit Philipp, mit Benny, mit Krupper. Also es war alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, sie haben mir einen Plan aufgezeigt und auch ein Profil des Trainers, der kommen soll. Und das war alles genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass ich die Eintracht mit, ja, mit der Energie im Verein und auch vor allem mit der, ich sag mal, mit dem alles etwas größer, als es vorher noch war, ich sag mal Fankultur, dass dann noch mal mehr Zuschauer jede Woche im Stadion sind. Mhm. Das war einfach ein großer Anreiz für mich und ich habe wenig gesehen, was dagegen sprach und dementsprechend habe ich mich dann auch dafür entschieden, obwohl der Trainer noch nicht da war.
Hatten die schon länger an dir rumgebaggert oder war das, dann ging das alles sehr, sehr schnell?
Ja, der Kontakt war schon länger da, aber es ist ja im Fußball immer so, dass es alles ein bisschen dauert. Mhm. Und genau, also als es dann richtig konkret wurde, dann ging es auch schnell.
Eintracht Braunschweig hat dann Relegation gespielt. Hast du da besonders schon Daumen gedrückt?
Ja, also ich war zumindest schon in Kontakt mit Eintracht Braunschweig zu dem Zeitpunkt. Und klar, dann habe ich natürlich, ich habe mir das Spiel angeguckt im Urlaub. Also wir waren ja im Urlaub schon zu dem Zeitpunkt. Und ja, da habe ich mir das angeguckt und natürlich die Daumen gedrückt und gehofft, dass sie in der Liga bleiben. Und es war dann ja auch sehr knapp am Ende.
Boah, geht, ne?
Genau. ja, und habe mich dann natürlich auch sehr gefreut.
Apropos Urlaub im Sommer und Relegation von Eintracht Braunschweig. Wir hatten ja zu Saisonbeginn eine Veranstaltung mit Sven Köhler und Torben Hoffmann. Und da wurde Folgendes gesagt.
Daran anschließend, wer ist das größte Firebeast im Team?
Ich glaube, unser Neuzugang Lukas Frenkert ist sehr, sehr gut auf einer gewissen Insel. Habe ich mir sagen lassen. Auch da habe ich mir Infos über die Neuzugänge eingeholt und da habe ich gehört, er hat sehr gut performt, als wir noch Relegation gespielt haben.
Kannst du diese Insel auch benennen, oder?
Nur den Abschnitt El Arenal, also kenne mich da nicht aus.
Ja, ich weiß nicht, welche Insel er meint, muss ich sagen.
Ich würde Borkum, oder?
Borkum könnte sein,
ja. Das klingt nach Borkum.
Irgendwas zwischen Borkum und Norderney, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, schmeichelt mich natürlich sein Kompliment. Nein, also ich muss sagen, das haben wir mit der Mannschaft 3 Jahre in Folge gemacht, dass wir, ja, nachdem wir unsere Saisonziele eigentlich auch immer erreicht haben, sind wir immer mit der Mannschaft nach Mallorca geflogen. Und ja, ich glaube, das sind dann so 2-3 Tage, wo man einfach mal die ganze Saison und die ganze Anstrengung mal einfach ausleben kann und hinter sich lassen kann und einfach mal 2-3 Tage abschalten kann und ja, mit der Mannschaft nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Und klar, da hat man seinen Spaß. Aber ich würde jetzt nicht mitgehen mit der Aussage, dass ich irgendwie Firebeast bin oder so. Es sind wirklich bei mir nur diese 3 Tage im Jahr nach der Saison. Und
sind die auch gegönnt.
Ja, und ansonsten ist es ganz ruhig eigentlich.
Aber du kannst jetzt kontern. Wer ist denn dann das Firebeast?
Ja, ich muss sagen, wir haben gar nicht so eine Feiertruppe. Also wir sind halt sehr, sehr wenig auf der Piste.
Das war früher hier mal anders.
Ja, nee, ich würde sagen, weil wir auch natürlich einen sehr eng getakteten Saisonplan haben, bietet sich die Gelegenheit eh sehr selten. Und wie gesagt, die einzige Möglichkeit ist eigentlich im Sommer dann direkt nach dem Anschluss. Und ich glaube, ja, da haben wir schon einige, die da mitfahren würden. Ich glaube mal, die würde ich alle auf einer Ebene sehen. Keinen, der da irgendwie raussticht.
Aber wie viele Fußballprofis trifft man denn zu dieser Zeit auf besagter Insel? Weil ich meine, das machen ja viele Truppen da.
Ja, das ist gefühlt, ist der ganze Abschnitt El Arenal nur mit Fußballmannschaften voll zu diesem Zeitpunkt, also ich sag mal in diesen 3-4 Tagen und ist eigentlich ganz cool, sieht man auch viele, viele Leute von früher wieder, ja, viele auch mit denen man zusammengespielt hat und gar nicht rechnet, die jetzt hier zu treffen, also es ist dann eigentlich mal ganz witzig und ja, genau, aber danach ist dann auch mal Erholung, sag ich mal, von Mallorca.
Urlaub vom Urlaub.
Genau, Urlaub vom Urlaub und ja, und danach geht der Blick auch wieder Richtung Vorbereitung.
Das ist eigentlich eine Zeit, wo man dann als Sportdirektor oder Kaderplaner auch da sein müsste, ne? wenn die alle nicht so ganz zurechnungsfähig sind, kriegt man die eine oder andere Unterschrift wahrscheinlich eher. Kleiner Tipp.
Vielleicht nicht schlecht, ja.
Nur Eintracht kommt immer eine Woche zu spät nach Mallorca.
Ja, stimmt.
Dann sind vielleicht die Theken nicht ganz so voll. Okay. Du bist hier angekommen und wir haben auch schon häufiger im Podcast darüber gesprochen, weil es für uns so ein kleines, auch sagen wir mal, ein Symbol ist, dass du uns fast mal mit deinem Renault Clio überfahren hättest, als du auf dem Parkplatz gebrettert bist und das ja, sage ich mal, für Fußballprofis jetzt nicht alltäglich ist, dass man so auf so eine Art Statussymbol gar keinen großen Wert legt. Wie ist denn das bei dir? Kann man da durchaus sagen, dass du dann absolut, ja, dass dir so etwas unwichtig ist?
Ja, genau. Also ich lege da einfach gar keinen Wert drauf. Ich weiß nicht, ob ich euch fast umgebrettert bin, das muss ich sagen. So schnell kann er gar nicht fahren, muss ich sagen. Nein, also mir muss ich sagen, mir gibt das einfach nichts. Also ich habe kein Interesse an Autos und mir reicht es, wenn mich etwas von A nach B bringt. Und das macht er sehr zuverlässig seit 8 Jahren. Insofern sehe ich keinen Grund darin, ihn auszutauschen und bin sehr zufrieden mit dem, was er mir noch gibt. Ja, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ey, das ist total schön, das macht mich glücklich. Mhm. Dann sage ich auch, ey, dann mach's auf jeden Fall, dann hol dir ein schönes Auto, aber mir gibt das gar nichts und demnach, bin ich sehr zufrieden so.
Aber gibt's auch für den TÜV schon öfter nachrüsten oder
macht
er noch alles mit?
Ja, einmal. Also einmal musste ich nachrüsten, aber ich glaube, aus 8 Jahren ist das eine gute Quote. Ja,
das ist okay.
Ja.
Und gibt's da Sprüche von den Kollegen?
Nee, am Anfang war es einmal kurz Thema, ob das mein Auto ist. Und ich gesagt, ja, ist mein Auto und nee, das war's dann auch. Also aber ich glaube,
steigen trotzdem ein, wenn ihr mal irgendwo hinfahrt oder sind sie zu eitel dafür?
Nee, also ich bin schon, Kevin Ehler ist schon öfter mitgefahren und ich glaube, der kann auch nur das Superfahrgefühl bestätigen. Ja.
Aber ja gut, es spricht ja auch etwas für eine, oder sagt ja etwas über eine Person aus, wie man sozusagen sich auch dann in der Öffentlichkeit präsentiert. Du bist ja als öffentliche Person dann eben auch sichtbar für andere. Und ich finde es, glaube ich, schon außergewöhnlich, dass dir auch völlig egal ist. Gibt es denn irgendwas, was du dir von deinem ersten größeren Gehalt auch mal gegönnt hast oder irgendwas, wo du sagst, ey, das wollte ich auch schon immer mal haben? Oder sind dir so materielle Dinge gänzlich Wurst?
Nee, ich muss tatsächlich sagen, dass mir das ganz egal ist. Hm. Also es soll jetzt auch nicht irgendwie so klingen, als wäre ich hier weiß Gott wie, ne? Aber es gibt mir einfach nichts. Also mir geben Urlaube total viel Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden, meiner Freundin, das gibt mir total viel und dafür gebe ich dann auch gerne Geld aus, weil, ja, ich glaube, Erinnerungen kann man sich schwer kaufen und demnach ist das was ich sehr gerne damit erschaffe, aber nee, so materielle Dinge, die, muss ich sagen, reizen mich nicht und deshalb kann ich dir auch jetzt nicht sagen, das und das habe ich mir mal gegönnt oder so, weil das wirklich noch nie der Fall war.
Mhm. Liegt es vielleicht auch so ein Stück weit an deiner fußballerischen Sozialisierung? Also du bist jetzt kein NLZ, also vom riesigen Profiklub aufgewachsen, sondern hast es sozusagen alles Step by Step dir selbst auch so ein Stück weit erarbeitet?
Kommt ja, das auch so ein Stück weit daher? Bestimmt. Also ich muss auch sagen, meine Eltern haben mir auch früh schon mitgegeben, dass das nicht wichtig ist im Leben. Und demnach hatte ich auch jetzt in der Jugend nie irgendwie das Gefühl, ich brauche jetzt, weiß nicht, die teuersten Klamotten oder die und die Schuhe, also das war immer schon relativ zweitrangig bei mir, oder sogar drittrangig. Ja, und klar, in die fußballerische Laufbahn, es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie mit 18 in der zweiten Liga gespielt habe oder so, sondern es ging halt Step by Step in der Oberliga angefangen und dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr in die Regionalliga dann dort entwickelt und dann halt eben den Sprung in die zweite Liga. Also insofern ging alles, wie du schon sagtest, immer Schritt für Schritt voran. Und ja, genau, und letztlich, ich weiß jetzt nicht, welche Faktoren genau ausschlaggebend dafür waren, dass ich heute so bin, wie ich bin, aber das ist dabei rausgekommen auf jeden Fall.
Was wärst du denn, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst? Würdest du jetzt irgendwie Brötchen backen oder auf einer Bohrinsel arbeiten oder so einen Quatsch machen wie wir? Oder was wäre es geworden?
Ja, also euren Job finde ich sehr interessant, aber den will ich euch natürlich nicht streitig machen.
Praktikumsplätze können wir immer.
Haben wir Glück gehabt.
Lars ist ja sonst auch gerade nicht da.
Ja.
Den würden wir dann hiermit einfach austauschen.
Okay, ja,
der
ja,
ist auch nicht gesperrt für die Bundesliga.
Achso, ja, dann.
Stimmt, der kann spielen, der könnte in Dresden spielen.
Dann machen wir einen 1-zu-1-Wechsel.
Machst du bei uns? Das ist doch eine gute Idee.
Verstehe, ja.
Sorry, Lars, aber
das sollen wir machen. Ist halt jetzt so.
Ja, nee, das ist schon, das wäre natürlich eine Option. Nein, also ich habe angefangen mit Lehramt zu studieren damals in Münster und habe das zur Hälfte auch fertig gemacht. Als es dann mit dem Fußball mehr wurde, habe ich es dann unterbrochen, sage ich mal. Also erstmal auf Eis gelegt und als es dann erst mit dem Fußball wirklich zu viel wurde und abgebrochen. Und ja, studiere aber noch nebenbei auf einer Fernuni Sportmanagement, weil mir das auch viel gibt und ja, einen guten Ausgleich auch neben dem Sport, der ja total physisch belastend ist, aber sag ich mal, dass ich auch was für meine Psyche tue, das tut mir auch sehr gut und ja, ansonsten, ich glaube, hätte ich den Fußball nie berührt, dann hätte ich wahrscheinlich auch Psychologie studiert, weil mich das sehr interessiert und ja, genau, also das wäre dann wahrscheinlich irgendwo in Enschede gewesen, weil mein NC nicht gut genug war.
Verrätst du ihn uns? Wir verraten noch.
2,3.
Boah, was?
Nicht gut
genug. Ja, ist eigentlich gut genug für Psychologie.
Jetzt kann ich es eigentlich nicht mehr sagen.
Ich brauche jetzt also.
Ja, 2,9. Ich wollte eine 2 vorm Komma, hat gerade so geklappt.
Ja, ist doch super. Hat gereicht.
Ja.
Und bei dir?
Wett? Ich hatte 3-1.
3-1 ist doch vollkommen in Ordnung. Am Ende fragt keiner mehr nach.
Eben. Es wird, mein Abi-Zeugnis wollte niemals irgendjemand sehen.
Nee,
stimmt. Also das hätte ich eigentlich direkt in den Müll werfen, als ich mich für die Uni eingeschrieben habe wahrscheinlich. Aber danach hätte ich es eigentlich wegschmeißen können.
Ja, genau. Nee, ist bei mir genauso. Ja. Also ich habe es auch nie wieder gesehen.
Ja. Aber wann war denn so der Moment für dich, wo du gemerkt hast, okay, wow, jetzt wird es doch mit dieser richtigen Profikarriere etwas, weil klar, Oberliga und man studiert nebenbei, da arbeitet man ja eigentlich auch auf das Ziel hin, vielleicht diesen Job wirklich zu übernehmen und nicht Fußballprofi zu werden. Und dann irgendwann muss ja der Moment gekommen sein, wo du dachtest, wow, vielleicht kriege ich das doch so noch hin.
Ja, ich glaube, dass es nicht so diesen einen Moment gab, sondern dass es ein schleichender Prozess war, weil, also ich glaube schon, dass ich mich sowohl mental als auch fußballerisch wirklich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln konnte. Und das ist erstmal ein guter Ansatz, um es, sag ich mal, auch ligentechnisch weiter zu schaffen. Und ja, ich glaube, ich hatte relativ früh, also mit 20, 21 schon ein paar Rückschläge, hatte eine Schulterverletzung, wo ich 2-3 Monate mit raus war, mein Sprunggelenk gebrochen. Damit war ich 4-5 Monate raus. Also vieles, was ich irgendwie, was gar nicht reingepasst hat zu der eigentlich, ja, bis dato gut laufenden Entwicklung. Und ich glaube, aus diesen Rückschlägen konnte ich dann auch wieder viel lernen und noch stärker werden. Und ja, bin dann über Umwege in die zweite Liga bei Preußen Münster gelandet. Und ja, ich glaube, dann ist es halt einfach wichtig, dass man dann in dem Moment, wo es dann drauf ankommt, dem Druck irgendwie standhält und ja, dann natürlich im Optimalfall auch gute Leistung bringt und dann das Ganze ausleben darf. Und ja, das ist zum Glück gelungen und dementsprechend bin ich natürlich auch sehr zufrieden.
Ja, aber dann ist es sozusagen noch gar nicht so ein wirkliches Kindheitsziel gewesen, ne? Also wir hatten mal mit Rayon Philippe gesprochen, der hat unterschieden zwischen Ziel und Traum so ein bisschen. Ja. Und das fand ich eigentlich sehr spannend und passend damals. Klar kann man davon träumen, irgendwann mal auf diesem Platz zu stehen oder in der Bundesliga gegen irgendjemanden zu spielen. Aber das wirklich als Ziel zu verfolgen, ist ja nochmal eine andere, konkretere Herangehensweise an so etwas. War das auch für dich so konkret, das Ziel, Fußballprofi zu werden, oder mehr ein Traum?
Also ich muss sagen, dass es eigentlich ganz gut formuliert ist mit Traum und Ziel, weil also für mich war es immer ein Traum. Ich habe wirklich, seitdem ich denken kann, davon geträumt, eben in den großen Stadien Deutschland zu spielen und einfach Gas zu geben, weil mir Fußball unfassbar viel Spaß macht. Aber mein Ziel, muss ich sagen, war immer nicht so weit gedacht. Also ich habe immer schon gesagt, mein Ziel war immer, das Maximale aus meinen Möglichkeiten rauszuholen, weil ich eben, wie gesagt, schon durch die Verletzung früh gelernt habe, dass man nicht immer alles selbst in der Hand hat im Leben und manchmal eben auf sowas reagieren muss und dann eben das Beste daraus machen muss. Und deshalb habe ich immer versucht, den Prozess zu fokussieren, also der Prozess zum Ziel hin, wenn ich es denn formuliert habe. Aber das war immer eher so mein Hauptaugenmerk, dass ich eben versucht habe, ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Und wenn ich gucke, ich vor einem halben Jahr oder ich vor einem Jahr und ich jetzt, dass ich dann sehe, okay, doch, da habe ich mich gut weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, um grundsätzlich im Leben voranzukommen. Und ja, dementsprechend war das immer so mein Fokus und ich glaube, das ist auch ein guter Begleiter, um dann am Ende das Ziel zu erreichen.
Okay, und machst du das irgendwie so sehr bewusster Reflexion mit Journaling oder irgendetwas, was dich auch so die Schritte begleitet?
Also ich muss sagen, so wenn ich, also Fußball ist sehr, sehr schnelllebig und es geht ganz schnell, dass man, wenn in der einen Woche machst du ein Tor und in der nächsten machst du ein Eigentor. Also die Emotionen, die gehen ganz schnell von total positiv auf negativ und damit muss man einfach lernen, umzugehen und deshalb versuche ich immer, ja, das ganz gut unter Kontrolle zu behalten und den Fokus relativ schnell und vor allem sachlich und objektiv gesehen einfach aufs nächste Spiel mal zu richten und, sag mal, 1-2 Tage nach dem Spiel das Ganze wieder abzuhaken, egal ob es super gut war oder halt mal nicht gut. Und ja, das muss ich sagen, das hilft mir. Also, dass ich das einfach versuche, ganz gut abzugrenzen. Und ja, zeitgleich muss ich auch sagen, was mir auch sehr gut tut, ist, dass ich zwischen der Person Lukas Frenkert und dem Fußballer Lukas Frenkert versuche es immer so ein bisschen, so ein Stück weit zu unterscheiden, weil am Anfang meiner Laufbahn, ich sag mal so mit 18, 19, da, wenn man mal irgendwie einen Fehler gemacht hat im Spiel oder so, dann war man direkt eine Woche irgendwie schlecht drauf, aber man muss natürlich auch irgendwie so sehen, dass ein Fehler im Fußballspiel macht einen nicht zu einem schlechteren Menschen oder was auch immer. Und das, glaube ich, ist ein Prozess, den man als junger Spieler lernen muss. Und ja, das würde ich sagen, begleitet einen halt auch dauerhaft und da das tut einem auch sehr gut, dass so gut es geht, natürlich ja voneinander zu trennen und sein Leben unabhängig des Fußballs zu leben. Und im Optimalfall läuft der Fußball natürlich auch super.
Hast du ein grundsätzliches Interesse an Psychologie, hast du ja gesagt. Und auch jemanden, der dich aktiv damit begleitet? Das haben ja auch viele Sportler, die sich da auch noch Hilfe zur Seite holen.
Ja, genau. Also wir haben in der Mannschaft haben wir eine Sportpsychologin, die da begleitend dabei ist. Und das hilft natürlich auch. Und ich glaube auch in Phasen, wie wir jetzt in dieser Saison schon hatten und mit Rückschlägen zu tun haben müssen, da tut es auch gut, wenn man jemanden im Verein hat, der da nah an der Mannschaft dran ist. Und genau, dementsprechend ist das eine super Lösung so.
Wir haben jetzt über Verletzungen schon ein bisschen gesprochen. Hat sich das bei dir auch gewandelt im Laufe der Zeit, wie du mit sowas selbst umgehst?
Ja, ich glaube, dass das so ist, dass man alles, was neu ist, irgendwie erstmal kennenlernen muss. Und ich glaube, die ersten ein, zwei Verletzungen, das war einfach total neu für mich, weil ich vorher nie so, sag ich mal, eine Riesenverletzung hatte. Und das waren auch beides Fouls und dann dadurch halt Brüche. Also jetzt irgendwie nichts, wo ich irgendwie präventiv was hätte gegen tun können. Und das dann zu akzeptieren und zu wissen, ja, jetzt bin ich 3-4 Monate einfach raus, das ist halt gar nicht so einfach. Und jetzt, wo ich nach dem Stuttgart-Spiel mich ja leider verletzt habe im Ende August, das ist dann halt ein Moment, okay, das habe ich alles schon mal erlebt und ich weiß so ein bisschen besser, wie ich damit umgehen muss und kann so ein bisschen besser einordnen, okay, ich gebe jetzt einfach Vollgas in der Reha und komme noch stärker zurück, bin dann noch eine bessere Version von mir und vor allem auf dem Platz und kann der Mannschaft noch mehr helfen. Und ich glaube, wenn man das so sieht und positive Energie reinsteckt, dann, ja, ich glaube, das tut auch dem Körper dann ganz gut. Und ja, deshalb jetzt zum Beispiel mit der roten Karte, ist ja auch ein kleiner Rückschlag, wenn man es so sieht. Das ist ja jetzt für mich auch ein Neuland. Das hatte ich ja vorher zum Glück noch nie und ich hoffe, es kommt noch nie wieder. Das ist dann wieder was Neues. Da muss man dann erstmal wieder lernen, mit umzugehen und muss sich da kurz orientieren. Und genau, also ich glaube, deshalb ist einfach alles, was Neues, erstmal gewöhnungsbedürftig und man lernt daraus und beim nächsten Mal geht man schon viel besser mit allen um.
Du hast gerade das Stuttgart-Spiel angesprochen, danach kam dann dein Muskelbündelriss. War es der letzte Sprint, den du da angesetzt hast?
Ich denke,
das war
ja.
Schon, da habe ich schon gesagt, jetzt das sieht schon, da sah es schon ein bisschen aus wie so ein Langläufer. Die Schritte waren nicht mehr ganz so entspannt, sage ich mal.
Nee, also ich weiß noch nicht, ob man es als Sprint betiteln kann, weil das waren maximal 25 km/h. Nein, also das kann
schneller
natürlich sein.
Schneller als dein Clio.
Schneller als dein Clio, ja. Also ich muss sagen, das kann gut sein, aber auch im Nachgang, gerade das Stuttgart-Spiel, was der Verein mit den Fans, mit der Mannschaft, dem Trainerteam draußen, wie das zusammengeschweißt hat und wie viel Energie das gegeben hat, das war Gold wert für uns, weil uns das auch gezeigt hat, so was wir theoretisch imstande sind zu leisten, in der Lage sind zu leisten. Und ja, das tat gut und dann setzt das natürlich neue Energien frei und dann kommt auch trotz Krämpfen nochmal so ein Sprint am Ende zustande. Und ja, klar, vielleicht ist es dann so, dass man die Quittung 4 Tage später kriegt, weil man noch nicht ganz erholt ist, aber schon das nächste Spiel ansteht. Aber ja, das sind auch so Faktoren. Da kann man sich im Nachgang natürlich irgendwie drüber ärgern, aber letztlich ist es jetzt so passiert und ja, man versucht das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, dass ich, wie gesagt, durch die Verletzung, die ich früher schon mal hatte, jetzt auch gut damit umgehen konnte mit dem Rückschlagverletzung und auch gestärkt aus der Verletzung wiederkam.
Nee, du, in so einem Moment trittst du ja dann auch nicht auf die Bremse. Also
nein,
gerade in so einem Spiel, also da sagst du ja dann nicht, naja, nicht, dass ich mir jetzt hier was reiße, ich mach mal jetzt Piano.
Genau.
Sondern ich hol die 23,5 km/h noch raus auf Schlittschuhen. Ja. Also das macht ja, glaube ich, niemand.
Nee.
Aber hat dich der Elfmeter noch verfolgt? Du warst ja der letzte Schütze, der vergeben hat, stimmt's?
Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen kurios. Ich bin direkt zu Marc Fitzner gegangen nach der 120. Minute und habe gesagt, boah, Fitz, ich glaube, wäre ganz gut, wenn ich nicht schieße, weil ich habe tatsächlich überall Krämpfe und wäre einfach gut, wenn das die machen, die schon noch ein bisschen frischer sind. Dann hat er auch gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass ich dann halt als Zehnter doch musste. Aber ich habe es dann natürlich versucht, mit vollster Überzeugung zu machen. Ja, weiß nicht, man schießt natürlich selten Elfmeter in seinem Leben. Es ist halt ein Schuss aufs Tor. Und ich glaube, den hält er auch ganz gut. Also, es war jetzt kein katastrophaler Elfmeter oder so. Aber ist natürlich bitter, wie es am Ende ausgegangen ist. Tut natürlich schon weh, irgendwie, wenn man dann noch die 2-3 Tage danach denkt, boah, schade, dass wir uns für so ein Spiel nicht belohnen konnten. Ich glaube, dass wir uns in diesem Spiel, ohne jetzt zu übertreiben, wahrscheinlich auch deutschlandweit schon guten Respekt erarbeiten konnten, weil das viele gesehen haben, das Spiel. Und dann ist natürlich schade, wenn das irgendwie nicht positiv ausgeht. Aber mussten es dann ja auch schnell abhaken, weil ja Bielefeld schon gewartet hat. Und ja, ist ja auch eine sehr intensive Mannschaft gewesen ist. Und dementsprechend, ja, mussten wir das dann so annehmen. Aber klar, als Spieler ist es dann schon so. Du denkst ja, ey, jetzt haben wir hier 120 Minuten gearbeitet, alles gegeben und am Ende, weil du einen Ball irgendwie aus 11 Metern halt nicht reinmachst, gehst du ja als Verlierer raus. Aber ja, auch das ist dann Teil des Sports und das musst du akzeptieren.
Ihr hattet, also du hast das tolle Stuttgart-Spiel jetzt gerade angesprochen, ihr hattet vorher in der Liga auch schon 2 Spiele gewonnen und hattet dafür wirklich für eine Menge Aufbruchstimmung in Braunschweig gesorgt. Heiner Backus hat irgendwann mal gesagt, weil es dann nachher bergab ging, ergebnistechnisch, hatte irgendwann mal gesagt, naja, vielleicht hatten wir diesen Höhepunkt ein bisschen zu früh, beziehungsweise waren zu früh zu gut und haben zu viel Erwartungen geweckt. Sieht man das als Mannschaft auch so?
Ich glaube, als Mannschaft versucht man sich mit solchen Dingen grundsätzlich nicht so zu beschäftigen, weil letztlich sind wir immer nur oder können wir immer nur das beeinflussen, was auf dem Feld passiert. Und ich glaube, es tut immer gut daran, wenn man solche Dinge einfach beiseite lässt. Also wenn man einfach sagt, okay, wir fokussieren uns aufs nächste Spiel, das ist das, was wir beeinflussen können. Ob der Höhepunkt jetzt früh kommt oder spät kommt oder irgendwo in der Mitte, das sind irgendwie Faktoren, so die, ja, die kann man nur bedingt beeinflussen. Und dementsprechend haben wir das als Mannschaft eh versucht, immer nicht zu fokussieren. Und das ist auch nach wie vor so. Und ich glaube, damit fahren wir auch gut.
Was würdest du denn jetzt für eine Überschrift über dein erstes halbes Jahr hier in Braunschweig setzen? War unheimlich viel los. Jetzt die Sperre, da vorne Verletzung. Ja. Ich weiß nicht, 6 oder 7 Spiele hast du, glaube ich, nur gemacht letztlich.
Ja, mit Pokal 8.
Ja.
Aber genau, Liga 7 mit Pokal 8. Ja, Überschrift schwierig, muss ich sagen. Also turbulent vielleicht. Aber ich muss sagen, also es klingt jetzt doof, aber es war trotzdem ein sehr schönes halbes Jahr schon. Also weil, klar, die Verletzung, die war alles andere als schön und das brauche ich auch nicht wieder. Aber man hat ja auch andere Erwartungen an, wenn man einen Verein wechselt, an den Verein. Und die sind alle erfüllt. Also wir haben eine super Mannschaft, sowohl qualitativ als auch charakterlich, in der ich mich super wohlfühle. Ich habe mir natürlich auch persönlich das Ziel gesetzt, eine gute Rolle einzunehmen. Und ich glaube, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Und auch in der Stadt fühle ich und auch meine Freundin, wir fühlen uns sehr wohl. Es ist jetzt blöd, aber man hat nicht so ganz eine Vorstellung von Braunschweig, wenn man hier aus dem Westen kommt. Und dementsprechend haben wir da gar nichts erwartet. Aber es war
gar nichts?
Ja, nein, aber es ist ja super schön. Also wir fühlen uns hier sehr wohl und ja, auch schon Freunde in der Mannschaft gefunden. Und auch meine Freundin Marika hat auch schon einen super Anschluss. Also es sind alles Faktoren, die ja auch zählen. Und dementsprechend ist es ein super halbes Jahr eigentlich schon gewesen. Auch wenn ich sehr gerne natürlich jetzt im kommenden halben Jahr gesund bleiben will. Und
nicht gesperrt.
Genau, nicht gesperrt, ja. Und dann der Mannschaft ja in mehr Spielen noch helfen möchte.
Wie findest du den Kraftraum?
Was ist gerade? Ja, nein, ist okay, reicht. Ja.
Aber war es für dich denn auch ein absolut gewollter Schritt, sozusagen deine Heimat auch zu verlassen, auch mal ein paar 100 Kilometer wegzugehen und ja, dieses auf eigenen Füßen stehen dann zu machen?
Ja, ich bin natürlich mit 18 ausgezogen und glaube, dass ich früh schon auch gelernt habe, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber klar, es ist ein Unterschied, ob die Familie 20 Minuten entfernt ist oder, also meine Schwester hat fast auf der gleichen Straße gewohnt, da musste ich 3 Minuten hinlaufen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob so ist oder ob man dafür einen ganzen Tag opfern muss und 3-4 Stunden fahren muss. Das ist schon so. Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Freundin mitgekommen ist. Es gibt einem natürlich auch viel, wenn man nicht alleine so einen Schritt wagt. Aber ja, wie du schon angesprochen hast, ist es eigentlich genau richtig gewesen, weil auch aus dieser Komfortzone herauszutreten, das ist auch wichtig für die Entwicklung, auch für die Persönlichkeitsentwicklung und auch fußballerisch. Ein anderes Umfeld, neue Mitspieler, neuer Trainer, das sind auch Faktoren, die einen entwickeln lassen. Und deshalb, glaube ich, war es der absolut richtige Schritt. Und ich bin auch jetzt, ein halbes Jahr später, sehr froh, ihn gegangen zu sein.
Und wenn wir jetzt mal 6 Monate nach vorne denken, was steht für eine Überschrift über dem 2. Halbjahr?
Ja, ich habe eben schon gesagt.
Oder anders anmoderiert, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja. Wenn du auf Mallorca den Saisonabschluss feierst. Diesmal in Blau-Gelb statt in Grün und Grün-Schwarz. Was wird denn da? Worauf werdet ihr da trinken oder anstoßen?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich versuche mal den Prozess zu fokussieren. Deshalb, ich persönlich möchte einfach in diesem kommenden halben Jahr jeden Tag 100% geben für die Mannschaft und den Verein. Und dann hoffentlich kommt auch was Gutes dabei raus. Aber klar, wenn du es so formulierst, möchte ich natürlich mit der Mannschaft die Entwicklung so vorantreiben und so beibehalten, also die positive Entwicklung so beibehalten, dass wir am Ende zufrieden aus der Saison gehen, nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen und im Optimalfall auch nochmal eine bessere Rückrunde gezeigt haben, als es jetzt die Hinrunde war, rein punkte- und ergebnistechnisch, weil ich finde, leistungstechnisch war es keine schlechte Hinrunde. Wir haben uns nur wahrscheinlich zu selten belohnt und trotzdem jetzt auch zum Ende hin haben wir jetzt auch aus den letzten zwei Spielen 4 Punkte geholt und hoffe natürlich auch, dass es jetzt in den nächsten 2 Spielen nochmal so weitergeht und das dann eine gute Rückrunde einleitet. Und dass wir dann, wenn wir im Optimalfall auf Malle mit der ganzen Mannschaft sind, dass wir dann alle stolz auf die Saison zurückblicken können.
Das Gute ist, es ist zwar bisher noch nicht ausgesprochen worden, aber ihr ladet uns ja mit ein. Das hatte ich so irgendwie aus zwischen.
Habe ich auch gehört.
Würde ich jetzt davon ausgehen, ja.
Wobei wir sind dann beide in Elternzeit, glaube ich. Ne?
Mhm. Macht ja nichts.
Das macht nichts, ne? Haben wir erstmal.
Ist okay.
Lukas, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Schön, dass du hier warst, dass du dich uns hier gestellt hast und dich so geöffnet hast, dann eben auch viel Persönliches preisgegeben hat. Vielen lieben Dank. Viel sehr Erfolg. Wünschen wir mal erstmal.
Eine Sache haben wir noch, weil ja Weihnachtszeit ist. Aha. Eigentlich wollten wir dir noch was anderes besorgen. Es ist leider nur die kleine Variante geworden. Studio Blau Gelb wünscht alles Gute zu Weihnachten oder wie das heißt, für deinen Clio. Der ja Duft ist New Car.
Ach ja, super.
Kannst du dir aufhängen?
Mega,
vielleicht,
ja, vielen Dank.
Vielleicht steigen die Teamkollegen dann noch lieber ein.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wobei, er riecht eigentlich ganz gut.
Ja, das wollten wir damit auch nicht sagen. Es ging nur um den UK-Geruch.
Nein, jetzt noch besser. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Verfrühtes Weihnachten.
Top.
Super.
Einfach top.
Ja, dankeschön.
Vielen lieben Dank euch. Danke fürs Zuschauen. Ja, bis bald.
Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.